Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich mich und meine Stimme schon. Mein Name ist Heike Reiß, ich arbeite für die Lausitzer Rundschau in Guben. Und heute mir zugeschaltet am Mikro ist wieder mein Kollege von der Märkischen Oder-Zeitung, Matthias Hausting. Hi Matthias, schön, dass du wieder mit an Bord bist.
Hallo Heike, ich freue mich.
Wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Ich habe spannende aktuelle Gerichtsverfahren und auch sonst tolle Themen. Es ist viel los. Auf unseren Nachrichtenportalen macht alles großen Spaß. Und das ist kein Spruch. Es ist wirklich so. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber heute Vormittag hatte ich das Vergnügen, mich in einen wirklich irren, spektakulären Kriminalfall von vor 2 Jahren nochmal einzulesen.
Der ist bei uns so ein bisschen bekannt, hausintern quasi als der Crocodile Dundee von Brandenburg. Viele von euch kennen bestimmt den ganz berühmten Film schon, aber wir haben da eine ganz eigene Version, die sich da im Mai 2022 abgespielt hat. Gehen wir doch mal zum Tattag. Das ist der 11. Mai 2022. Wir befinden uns in einem Wald bei Rüdersdorf an der Autobahn, das ist so ein bisschen Berliner Speckgürtel. Und dort wird die Leiche eines getöteten Mannes gefunden. Es handelt sich um den 27-jährigen Dominik F. Der ist in der Stadt gar nicht so unbekannt als, sagen wir mal, vorsichtig Drogenhändler und Waffenhändler, der da durchaus die eine oder andere Geschäftsbeziehung abseits des legalen Rahmens pflegt und dementsprechend natürlich auch einige Leute hat, die ihm dort ans Leder wollen. Er wird mit 4 Schüssen hingerichtet, in den Kopf aufgefunden, also schon eine recht brutale Tötungsweise. Tatwaffe mutmaßlich ist eine Kaliber 22. Matthias, du hast ja den Fall für uns begleitet. Was weißt du über Dominik F.? Was konntest du da in Erfahrung bringen?
Ja, das er war so, was man so sagen kann, eine schillernde Figur in diesem Bereich, in einem ganz bestimmtes Wohnviertel, ein Plattenbauviertel, so ein bisschen auf dem Berg gelegen, wie gesagt, direkt an der Autobahn, Berliner Ring. Also man fährt, jeder fährt da, der im Auto unterwegs ist, im Berliner Raum, fährt da immer mal vorbei. Und das ist eine Lärmschutzwand, da fängt gleich Rüdersdorf an, da ist gleich das Viertel. Für den Einheimischen wird es nur das liebevoll das Ghetto genannt. Und dort hat das Opfer und seine Familie und viele Freunde, die dann auch als Zeugen im Prozess eine richtige Rolle spielen sollten, die haben da gewohnt. Und das Opfer, das ist früher mit so Aussagen aufgefallen, wie mit ehrlicher Arbeit kann man seinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Und so hat er dann wirklich gelebt. Also er war Drogenhändler. Wie groß die Geschäfte waren, es war so offen. Bis zum Schluss, aber es hieß immer so, na, da lagen schon mal 20.000 Euro im Bar bei ihm auf dem Tisch. So, und wenn so ein Mensch gewaltsam zu Tode kommt, da sind natürlich viele mögliche Erklärungen denkbar, wer es warum getan haben könnte.
Die Polizei war ja da relativ flott in der Mache. Die hatten wir schon kurze Zeit später in Jennickendorf Sascha K. verhaftet. Das ist ein Bekannter von Dominik F., die sich so ein bisschen mal im Arbeitskontext kennengelernt und dort wohl auch ein bisschen freundschaftlich miteinander verbunden gewesen sein sollen. Wie kam denn jetzt aber die Polizei doch so relativ schnell auf den Täter?
Ja, also erstmal wurde er so im Bereich des erweiterten Tatorts an jenem Abend gesehen. Also es gab einen Zeugen, der das sagen konnte, dass der Sascha K. möglicherweise der letzte Mensch gewesen sein muss, der den Dominik F. noch lebend gesehen hat. Und demzufolge ist es ja logisch, dann kriminalistisch muss man auf jeden Fall bei dem anfangen zu ermitteln. Und ganz entscheidend waren Handynachrichten auf dem Chatnachrichten auf dem Handy des Toten, die eben so einen regen Austausch der beiden, also zwischen dem Sascha K. und dem Dominik F., sowohl in den Wochen vor der Tat als auch am unmittelbaren Tatabend. Gab es halt umfangreichen Nachrichtenverkehr, dass man sich nämlich treffen und dass man was erledigen möchte.
Wie können wir uns denn die Beziehungen von den beiden vorstellen?
Ja, also der Sascha kam damals zum Tatzeitpunkt 41 Jahre alt, das Opfer 27 Jahre alt. Also eigentlich so jetzt würde man jetzt nicht denken, dass das Kumpels sind. Das ist ja doch ein relativ großer Altersabstand. Aber sie haben sich damals, also vor 12 Jahren, kennengelernt in einer Fischzuchtanlage in Oder-Spree. Und da hat der Sascha K., kommen wir bestimmt noch so ein bisschen zu seiner Persönlichkeit, der hat ja so einen als Gelegenheitsjobber so auf so einer Fischzuchtfarm ausgeholfen. Und der Dominik F. kam da als 15-Jähriger hin im Rahmen eines Praktikums, weil er in einer Wohngruppe für schwer erziehbare Jugendliche wohnte. Also er hat ein schwieriges Elternhaus und dann kam er nicht mehr klar und ist in eine Wohngruppe und dort eben das Praktikum. Dort sind sie aufeinander getroffen und sie waren dann auch nicht dicke. Man kannte sich halt und man hat gequatscht und immer mal was zusammen gemacht. Wie intensiv das war und wie lange und wie viele Pausen es dann auch in diesem Kontakt in den 12 Jahren gab, das wurde nicht so richtig aufgeklärt. Auf jeden Fall wurde die Beziehung dann in den Wochen, Monaten vor der Tat, wurde die dann nochmal heiß.
War denn diese Beziehung jetzt, oder sagen wir diese Freundschaft oder diese Bekanntschaft, war die jetzt rein auf der beruflichen Ebene begründet oder hatte Sascha K. auch mit Dominik F. sozusagen zu tun im Rahmen von dessen, ja, sagen wir jetzt mal, illegalen Geschäften?
Wahrscheinlich nicht. Also der Sascha K. also hatte mit Drogen nichts am Hut, während Dominik F. eben der große Drogenhändler Drogenhändler gewesen sein soll. Sie hatten so ein bisschen so das Thema Fleisch, Jagd, Natur, so das war so das Ding, waren so ihre Themen. Ja, und dann eben Waffen, ja, und da kommen wir dann eben schon ein bisschen auch in Richtung der Tat. Ne? Also das Sascha K. Hatte sehr viele Waffen als Jäger, leidenschaftlicher Jäger, und daran hatte Dominik F. wohl Interesse. Es hieß dann auch gegen Ende, dass er zwar aus dem Drogenhandel ausgestiegen sein soll, aber nur um in Waffengeschäfte einzusteigen. Das haben so ein paar Zeugen gesagt. Richtig zu belegen war das aber im Prozess nicht. Das muss man auch sagen. Aber letztlich ihr Thema in den Tagen und Wochen vor dem Tod des Dominik F. waren Waffen.
Die beiden sind sich ja dann so ein bisschen auf dieser Ebene näher gekommen, kann man sagen, haben sich viel ausgetauscht, haben auch Freizeit zusammen verbracht, auch außerhalb dieses Arbeitskontext. Jetzt soll ja aber quasi laut Staatsanwaltschaft die Tat dort Mitte Mai 2022 ja doch relativ brutal abgelaufen sein. Also wenn man jetzt hier nochmal in die Anklageschrift guckt, so ganz grob, Sascha K. soll dort ungefähr gegen 22.30 Uhr den Dominik F. abgeholt haben, nämlich um mutmaßlich einen Waffendeal durchzuziehen. So ist zumindest die Herrede. Die beiden sind dafür dann sozusagen zu diesem Wäldchen an der Autobahn gefahren, was wir ganz am Anfang schon erwähnt haben, und stattet aber quasi dort diesen Waffendeal durchzuziehen, soll wohl Sascha K. schon zu dem Zeitpunkt eine Pistole unter einer Decke auf der Rückbank gebunkert haben, um die eben im Zweifelsfall ziehen zu können. Und das macht er dann auch laut Anklage. Also er zieht quasi diese Waffe hervor, als er einfach nur unter einem Vorwand sich umdreht, um irgendwas von der Rückbank holen zu müssen, und schießt dann direkt auf seinen Beifahrer, auf Dominik F., trifft den an der linken Kopfseite und soll danach die Leiche direkt im Wald entsorgt haben und, um möglicherweise weniger Verdacht zu erregen, dann so direkt nach Hause gefahren sein, sich seinen Hund geschnappt haben und dann erstmal ganz gemütlich eine Hunderunde in der Nachbarschaft gegangen sein. Hat dann später noch so ein Foto davon gepostet in den sozialen Netzwerken beziehungsweise bei WhatsApp-Status. Und das hätte ihm natürlich eventuell ein Alibi verpasst, weil er kann nicht am Tatort gewesen sein, wenn er gleichzeitig dort auf seiner Hunderunde unterwegs ist. So ist zumindest die Ausgangsweise die Herangehensweise der Staatsanwaltschaft an die Thematik. Sascha K. erzählt ja dann aber im Zeugen stand ein bisschen eine andere Version.
Ja, also nochmal kurz zu dem Waffengeschäft. Also es soll wohl dann das Interesse, also ein bisschen hat es der Sascha K. dem Dominik F. auch aufgedrängt haben, aber auf jeden Fall ist es dann, also ich verkaufe dir zwei Waffen, zwei Revolver, also verkauft der Sascha K. dem Dominik F., und zwar für insgesamt 3.200 Euro. Das soll eben ausgemacht gewesen sein. Diese Summe wurde dann auch so in den Nachrichten also als ausgetauscht. Also das ist 3.200 Euro sein sollten, das ist fix so. Und davon wollte Dominik F. wohl eine dann weiterverkaufen und eine für sich so zum Schutz gegen wen auch immer behalten. Und für dieses Geschäft sollte laut Sascha K. über einen Mittelsmann abgewickelt werden und dafür sollte man sich mit diesem Mittelsmann treffen im Wald. Und aber dieser Mittelsmann war eine Erfindung von dem Sascha K. Da geht es eben schon los und da gehen die Ungereimtheiten in seiner Geschichte los. Diesen Mann hat es nicht gegeben. Also er hat dann immer behauptet, bei diesem ersten Treffen, wo es angeblich zum Waffengeschäft kommen sollte, so, ich telefoniere jetzt mit dem Mittelsmann. Aber es ist dann laut Telefonanalyse zu belegen, dass er nur eine Zweitnummer von sich selbst angerufen hat, um dem Dominik vorzutäuschen, dass er da telefoniert. So. Und so kam es dann eben, dass jetzt am dritten Anlauf sollte das Geschäft eben wirklich stattfinden. Und dafür haben sie sich dann eben im Wald getroffen. So, und was, darauf gehen wir dann gleich, glaube ich, noch ein. Das alles ist dann die Frage, warum hat der Sascha K. das gemacht? Also er ist ja inzwischen rechtskräftig verurteilt. Also auch wenn er es abstreitet, es ist erwiesen, dass er den Mord begangen hat. Warum hat er die Tat begangen? Da können wir noch ein bisschen drauf eingehen, weil es ist ein großes, großes Rätsel. Weil es auch nicht zu seiner Persönlichkeit passt. Er selbst sagt ja, dass es ganz anders war. Er selbst sagt, dass ein Rocker plötzlich da im Wald zu ihnen eingestiegen sei, beziehungsweise nicht plötzlich, sondern Sascha K. soll mit diesem Rocker quasi vereinbart haben, dass man sich dort trifft, weil die Rocker hätten wohl seit längerem Ärger mit dem Dominik. Und weil der eben ihnen Geld schulden würde, sie was von ihm eintreiben wollen würden. Und diese Rocker hätten sich eben an den Sascha gewandt. Du bist doch ein Kumpel von dem Dominik. Und jetzt wollen wir mal hier, dass der zahlt. Und da hat dann der Sascha sich gedacht, jetzt reicht's mir aber. Ich will mit den Rockern nichts mehr zu tun haben. Deshalb sage ich jetzt mal dem Dominik, jetzt klär das mal mit den Rockern. Und deshalb hat er eben den Rocker organisiert, dass man eben zu dritt das im Auto mal ausdiskutiert, damit das mal Schluss ist mit den Rockern. Und dann hat eben plötzlich, sagt der Sascha, hat der Rocker, der auch nicht weder irgendwie Name noch irgendwie konnte er den beschreiben, nur irgendwie ja, im Gesicht oder tätowiert gewesen sein. Dieser Rocker jedenfalls, sondern auf der Rückbank im Auto gesessen haben. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, die Waffe, die der Sascha da vorher nur zur Sicherheit versteckt hat, die soll er dann unter der Decke vorgehalten und den Dominik erschossen haben. Also eine absurde Geschichte, aber es war nicht so einfach, diese Geschichte zu widerlegen. Ja, also das hat 18 Verhandlungstage gedauert, und weil die ist irgendwie, die erscheint zwar absurd, aber ist in sich doch irgendwie auch stimmig. So, deshalb 18 Tage hat es gedauert. Das Gericht hat keinen Stein auf dem anderen gelassen, um seine Version zu widerlegen.
Die Strafvermittlungsbehörden, die sind ja dann auch gerade diesem Verdacht möglicher Rockerverbindung von Dominik F. und quasi deren Verwicklung in seinen Tod nachgegangen. Was kam denn da raus? Konnte sich da irgendwas erhärten, mit wem er da auf welche Art und Weise auch immer zu tun hatte?
Ja, es gab immer mal wieder Zeugen, die davon berichtet haben, und es gab auch immer wieder neue Umdrehungen in diesem Prozess. Ich kam mir teilweise wirklich wie in einer Netflix-Serie vor, in so einer Netflix-Crimes-Serie, wo sich die Drehbuchschreiber von Folge zu Folge immer völlig neue Wendungen ausdenken, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte, um das Publikum irgendwie bei der Stange zu halten. Also teilweise fand ich es wirklich grotesk, wie was für kuriose Sachen Zeugen dann auf einmal erzählt haben, wo ganz klar war, die Zeugen lügen. Und du hast dich gefragt, warum habt ihr was mit der Tat zu tun? Also es gab mehrere Zeugen, die unter anderem die Leiche gefunden haben. Das war auch so ein Kuriosum, wieso die Leiche gefunden haben und so und nicht die Polizei und so weiter. Also viele kuriose Sachen und eben immer wieder die Rocker und immer wieder Geschichten von den Hells Angels oder Rot-Weiß, wie es im Prozess immer nur so hieß, die Vereinsfarben, hieß immer nur, oh, Rot-Weiß kam mal wieder im Ghetto vorbei und hat dabei bei Dominik angeklopft. Also, und die Rocker, also die gab es eben auch wirklich in der Vergangenheit auch der beiden Männer. Also es sollen wohl wirklich vor mittlerweile oder damals dann schon vor 5, 6 Jahren, also sollen mal Rocker in dieser Fischschiff-Zuchtanlage tatsächlich sich an Sascha gewendet haben und gesagt haben, du mal hier mit dem Dominik, was ist denn hier, wo ist denn der und können wir den mal sprechen und so weiter. Und das, also es konnten andere belegen, dass da Rocker bei dieser Fischzucht aufgetaucht sind und den mit Sascha über Dominik geredet haben. Aber nun haben wieder andere gesagt, also der hat sich lange freigekauft von diesem Rocker. Ja. Aber hat er das wirklich? Das blieb immer so offen, weil da gab es auch so eine andere Zeugin, eine Ex-Freundin von dem Dominik, und die sagt, oh, bei mir sind auch mal die Rocker so rumgefahren und haben mich bedroht. Und ich glaube, die wollten halt sozusagen über mich dann den Dominik sozusagen einschüchtern. Es ist ein großes Rätsel. Es ist, heißt auch, dass er mit anderen Clans 2021, also ein Jahr vor der Tat, dass er mit anderen Clans Stress hatte. Und es wird nicht mehr aufzuklären sein. Aber es gab wirklich eben etliche andere Möglichkeiten, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Und das wären eben auch plausiblere, vom Motiv her möglicherweise, weitaus plausiblere Sachen gewesen, als das, warum es der Sascha jetzt gemacht hat.
Ne? Also mit anderen Worten, sowohl die Rocker als auch Sascha K. kommen da für diesen Mord mutmaßlich in Frage. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, die Zeugen selbst, auch von denen hatten einige oder zumindest einer ein eindeutiges Interesse an dem Tod von Dominik F. Da geht es nämlich um Lukas S., einen Bekannten von Dominik S., der mit ihm quasi in diesen Drogengeschäften, sag ich jetzt mal, oder weniger involviert gewesen sein soll. Was ist denn an dem jetzt gerade so spannend? Was hätte der denn davon gehabt, seinen Kumpel dort oder seinen Geschäftspartner umzubringen?
Also von dem Lukas ist bekannt, dass er hohe Schulden hatte bei Dominik und dass er irgendwie auch auch noch auf eine andere Art irgendwie in seiner Schuld stand. Er war nämlich sowas wie der Laufbursche von dem Dominik. Dominik hat ja keinen Führerschein gehabt, sondern der Lukas hat ihn wann immer und wohin immer Dominik wollte, hat er ihn gefahren mit dem Auto. Und da fragen sich natürlich alle, warum? Und dann hieß es so, ja, da gab es mal eine Messersticherei vor ein paar Jahren und da habe der Dominik den Lukas gedeckt, dass er sozusagen nicht dafür bestraft wird und deshalb sei er eben in der Schuld. Und er hätte sozusagen möglicherweise jetzt will ich aber einen Schriftstrich, ich will nicht mehr von ihm abhängig sein, der erpresst mich oder was, das wäre denkbar gewesen, dass dann eben der Lukas sagt, so, der muss weg. Und bei dem Lukas ist ja das Verrückte, er war ja zusammen mit zwei anderen, waren sie ja die 3 Tage nach dem Tod oder nach dem Verschwinden von Dominik F. die Leiche gefunden haben. Und sie wussten komischerweise sofort, wo sie suchen sollten. Die haben sofort in dem Wäldchen gesucht und sofort auch an der Stelle in dem Wäldchen, wo er letztlich war. Und da haben sie so irgendwie dann zur Erklärung, das hinterfragt natürlich das Gericht nach so, ja, der Dominik hat in der Nähe mal einen Garten. So. Und aber das ist ja eine kleine Erklärung, ne? Warum soll er nun dort umgebracht worden sein? Also es ist ein großes Mysterium. Und deshalb war es auch wirklich so in dem Prozess, dass auch manche andere Zeugen oder auch so in den sozialen Medien wurde immer wieder, ja, da sitzt der Falsche auf der Anklagebank. Also da gab es bis zum Schluss eigentlich so die Erzählung, das kann gar nicht der Sascha gewesen sein, da müssen andere dahinter stecken. Aber letztlich, das muss man ja eben klar sagen, also dieser Lukas wurde 6-mal von der Polizei vernommen und letztlich hat sich eben kein konkreter Verdacht gegen ihn ergeben und gegen den Sascha ganz deutliche Verdachtsmomente und Beweise letztlich, klare, ganz klare Beweise.
Dann kommen wir doch nochmal auf Sascha K. zu sprechen. Der soll ja so ein bisschen der Typ, ich sag jetzt mal, gemütlicher Eigenbrötler gewesen sein. Jetzt niemand, der groß auffiel, viel für sich blieb, sich also einfach in seiner Zeit ganz viel auch mit Tieren beschäftigte. Deswegen vielleicht auch nochmal der Name der Folge. Aber das überlasse ich gerne dir zu erzählen, denn der Mann fiel ja vor allem auch mit einem seiner Haustierchen auf.
Ja, genau. Ich glaube, wenn man tief genug sucht, kann man noch die Geschichte einer Boulevardzeitung über ihn finden, wie er eben Sie haben ihn als jemand porträtiert, der eben zu Hause ein Krokodil hätte. Mit diesem Krokodil ist er da eben auch zu sehen in der Geschichte dieser Boulevardzeitung. Und ja, Tiere waren sein Hobby und das kommt auch von seinem Elternhaus her. Beide Eltern waren Tierpfleger im Tierpark Berlin. Sein Vater war lange Zeit der Chefpfleger der Elefanten im Tierpark. Auch über ihn, er ist mal presseöffentlich geworden. Also da gab es auch mal eine Geschichte, weil er wurde mal von einem Elefanten verletzt. Das hat immer Schlagzeilen gemacht in Berlin. Naja, auf jeden Fall, dass sozusagen die Tierleidenschaft, die hat er von seinen Eltern. Die Eltern haben sich dann aber früh getrennt, also in seinem Teenager-Alter. Und er war immer so ein Schulmuffe. Also man könnte auch sagen Schulverweigerer. Aber seine Schwester, die ganz anders ist, die ist promovierte Sozialwissenschaftlerin, die hat auch als Zeugin ausgesagt, die finde ich hat sehr sympathisch sozusagen eine Lanze gebrochen für ihren Bruder vom Charakter her. Natürlich nicht seine Tat, wobei sie sagt, sie glaubt nicht, dass er es gewesen ist. Aber sie hat ihn so beschrieben, ja nicht jeder ist dazu gemacht, jetzt 10 Jahre lang 6 Stunden in der Schule zu sitzen, sondern er hat andere Qualitäten, er ist sehr fleißig, er ist zuverlässig. Er hat dann eben so mit Gelegenheitsjobs sich durchgeboxt, hat dann eben auch versucht in Berlin mit Zoohandlung aufzuziehen, mit exotischen Tieren, aber die ist ziemlich schnell gescheitert und ich glaube auch daher hat er die hohen Schulden, die er dann weiter mit sich rumgeschleppt hat. Aber ich habe auch nochmal die ganzen Prozessberichte, die ich damals geschrieben habe, durchgelesen. Es gibt wirklich wenig Schlechtes, das so charakterlich über den Sascha K. zu sagen ist. Ne? Also auch der Gutachter, psychiatrische Gutachter, hat keine psychopathischen Züge. Er ist nicht aufbrausend. Er ist wirklich ein ruhiger, ausgeglichener Typ. Das Einzige hieß mal so ein bisschen, ja, er ist wohl egoistisch, hat mal einer seiner Arbeitgeber gesagt. Also er ist jetzt nicht so bereit, wenn mal ein anderer Mitarbeiter krank wird, dass er mal einspringt und dafür auf seinen Angelausflug verzichtet. Aber das ist wirklich, das ist das Einzige, was ich gefunden habe an schlechten Charaktereigenschaften, die man ihm zuschreibt. Und das ist eben, dann bleibt eben die Frage, warum begeht er dann einen Mord an einem Mann, an einem Kumpel, mit dem er ja auch keinen Streit hatte oder so. Also da waren keine Emotionen. Also der hat ihm nichts getan. So. Also, es gibt keinen Grund, außer eben 3.200 Euro. Also Habgier hat das Gericht letztlich angenommen als Mordmerkmal. Aber selbst mehrfach gesagt in der Urteilsbegründung auch die Richterin, dass sie das nicht überzeugt, dieses Motiv. Und dass es auch unbefriedigend sei für sie als Richterin und Richter, dass sie das nicht aufklären konnten. Dieses Motiv. Es bleibt wirklich ein großes Rätsel, warum er das getan hat.
Zumal auch gerade so diese Liebe zu den Tieren, die auch etwas zu sein scheint, bei dem er sehr aufblüht, bei dem er auch Verantwortung übernehmen kann, bei dem er Mitgefühl zeigt. Also vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, bei ihm lebte der Brillenpaiman Murphy, er hatte aber auch mehrere Schlangen, er hatte einen Hund, mit dem er eben regelmäßig unterwegs war. Deutsche Dogge war das, glaube ich. Weiß es gerade gar nicht mehr.
Schildkröten auch noch.
Genau, Schildkröten haben noch bei ihm gelegt. Also es ist ja schon jemand, dem andere Lebewesen da anscheinend am Herzen liegen. Der hat sehr viel Geld für sie ausgegeben. Der hat Umbauten dort in seiner Unterkunft, als er an der Fischzuchtanlage gearbeitet hat, da quasi auch in der Nähe so eine kleine Wohnung gehabt, hat eben dort auch das Bad unter anderem umgebaut, damit eben er dort zusammen mit diesem Kaiman duschen konnte. Oder hat eben auch große Terrarien für die Schildkröten, für die Schlangen angelegt und sowas. Aber das macht ja prinzipiell niemand, dem Tiere egal sind, sondern er hat ja da schon irgendwie ein Stück weit Respekt und Verantwortung für ein anderes Leben, was sich auch dort niederschlägt und dann ja wieder so ein bisschen die Schilderung auch seiner Mitmenschen bestätigt. Und trotz allem sprechen ja dann ganz viele Beweise gegen ihn. Aber vielleicht blicken wir auch nochmal kurz in die Urteilsbegründung. Was hat denn jetzt letztendlich Sascha K. dort das Genick gebrochen und dazu geführt, dass das Gericht für sich überzeugt war, ja, er hat die Tat begangen?
Ja, also es ging erstmal damit los, dass er immer wieder neue Geschichten erzählt hat. Also, dass er einfach in den ersten Vernehmungen, also als er noch gar nicht beschuldigt da war, hat er so gesagt, er war am 11. Mai, also am Tattag, gar nicht in Rüdersdorf. Ne? Und da hat dann die Richterin auch gesagt, ja, auch ein unschuldiger Mensch darf sich in die Lüge flüchten und so weiter. Das ist nicht verboten. Aber sagt sie, glaubt man so einem Menschen dann bei anderen Sachen? Eher nicht. So, und dann hat er halt immer wieder seine Erzählung, wie das an jedem Abend gelaufen sein soll, immer wieder den bewiesenen Sachen so in den Beweisen angepasst. Und letztlich waren es unter anderem die Chatnachrichten und auch eine ganz interessant eine Baustellenüberwachungskamera, die spielte auch nochmal eine große Rolle. Und man muss ja auch mal klar sagen, auch mal nochmal in Richtung möglicher Verschwörungstheorie, dass es ja jemand ganz anders gewesen wäre, also doch der Lukas oder wer auch immer, der, es ist ja klar, und das räumt er ja auch ein, dass der Sascha am Tatort war, dass der Dominik wurde ja in seinem Auto erschossen, in Saschas Auto. Sascha hat ihn dann rausgezogen. Auch das räumt er ja ein. Er sagt eben bloß, es war dieser Rocker, dessen Existenz nicht zu belegen ist. Also damit ist schon mal klar, er war am Tatort. So, ne? Und für diesen Rocker, die haben ja wirklich dann, da hieß es dann ja, der Rocker soll wohl auch Sascha heißen. Dann hieß es ja, also gibt es ja noch einen Rocker, der auch Sascha heißt. Also am Ende gab es irgendwie drei Saschas und die auch die zuständigen Kripo-Beamten für Rockerkriminalität, die wurden auch hinzugezogen und sollten da nochmal alle Rocker durchgehen, wer im Gesicht tätowiert ist. Und da haben sie tatsächlich drei gefunden und irgendwie einen aus Rüdersdorf, aber der sitzt nur gerade, der konnte es nicht gewesen sein, weil er gerade Knast war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie sind dem intensiv nachgegangen, auch dieser Rocker-Legende. Haben halt nach dem Rocker gesucht, der im Gesicht tätowiert ist, aber der war nicht zu finden. So, und dann waren es eben die Handy-Nachrichten, also dass sich der Sascha eben mit dem Dominik verabredet hat. Und dann gab es, das war eben sehr interessant, gab es eine Baustellenüberwachungskamera. Und zwar auf dem kurzen Stück von der Wohnung des Dominik F. bis zu dem Wald, in dem die Leiche gefunden wurde letztlich. Und das war ja nachts dann und auf der Baustellenüberwachungskamera ist im fraglichen Zeitraum, man wusste ja, 22.30 Uhr haben sie sich verabredet, da gibt es in der ganzen Zeit gibt es nur ein Auto, das einmal den Weg hin macht und einmal den Weg zurück. Man erkennt nicht, was es für ein Auto ist, man erkennt auch kein Kennzeichen und nicht die Insassen, man sieht nur die Lichter eines Autos. Aber was man weiß ist, dass 5 Minuten zwischen den beiden Fahrten lagen. Also hin in den Wald, zurück in den Wald. Und diese 5 Minuten passen nicht zu dem, was der Sascha erzählt hat, wie es gelaufen sein soll mit dem Rocker. Das meint, dass er nämlich mit dem Dominik in den Wald gefahren sei. Dann sei dort der Rocker aus dem Busch gesprungen ins Auto. Dort habe man sich dann gestritten über das Geld und da hat dann der Rocker eben gesagt, das ist jetzt hier zu wenig und ich will mehr Geld von dem Dominik F., damit wir ihn in Ruhe lassen und so weiter. Also ne, Saschas Legende so. Und das alles, das kann nicht in 5 Minuten passiert sein mit dem anschließenden Schüssen noch, ne, und dem Rausschleppen der Leiche. Das heißt, ganz starker Beleg, in 5 Minuten kann das nicht passiert sein. Und deshalb ist diese Baustellenüberwachungskamera für die Staatsanwaltschaft und jetzt auch für das Gericht ein ganz entscheidendes Beweismittel.
Sascha K. und seine Anwälte, die haben ja dann auch nochmal Revision gegen dieses Urteil eingelegt. Mit anderen Worten, das ist zum Bundesgerichtshof gewandert und der hat das Ganze dann im Februar 2024 auch nochmal bestätigt. Also sei es da keine Grundlage, quasi diesen Fall nochmal neu aufzurollen. Mit der Folge, Sascha K. bleibt in Haft und ist rechtskräftig verurteilt für diese Straftat. Bleibt jetzt nur zu sagen, was nehmen wir von dem Verfahren mit?
Ja, das ist wirklich so, hat es auch die Vorsitzende Richterin gesagt, dass es wirklich auch Mörder gibt, denen man die Tat absolut nicht zutraut. Das hat sie gesagt, auch sowas kommt vor. Ja, also auch mir ging es dann so. Ich habe den Sascha Kader wirklich, der hat ja auch ganz viel erzählt. Der hat ja stundenlang erzählt vor Gericht. Der hat auch gegenüber der Polizei sehr, sehr freimütig natürlich sich geäußert. Das war auch noch so ein Ding, die haben ihn dann so ein bisschen aufs Glatteis geführt, so mit einer sehr geschickten Fragetaktik. Da gab es auch noch viel Kritik von der Verteidigung, hat aber letztlich auch, wurde nicht beanstandet, auch vom Bundesgerichtshof nicht. Ja, es bleibt ein großes Rätsel. Es bleibt, dass man in den Menschen nicht drinsteckt und auch der gemütliche Eigenbrötler kann zum Mörder werden.
Matthias, das war's auch schon wieder für die diesmonatige Folge. Danke, dass du wieder mit dabei warst.
Hat wieder großen Spaß gemacht, Heike. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Dito, und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar direkt unter der Folge hier oder einfach per E-Mail an uns. Keine Sorge, die E-Mail-Adressen schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Da, wir freuen uns auf euer Feedback und dann hören wir uns natürlich hoffentlich ganz bald wieder. In diesem Sinne, macht's gut.
Tschüss, bis bald.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.